Zitat: Was zeichnet Medienakteure mit DDR-Sozialisation aus? Wählen sie andere Themen, andere Begriffe, andere Ausdrucksmittel oder gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Ost und West? Und wenn doch, sollten wir sie dann nicht zu überwinden versuchen, anstatt dem Ostblick auf den Grund zu gehen? Die Befunde des Projekts Medienmenschen aus dem Forschungsverbund Das mediale Erbe der DDR lassen den Schluss zu, dass es an der Zeit ist, den Ost-Medienmenschen zuzuhören. Soweit das Zitat für das Buch Wir sind die anderen, ostdeutsche Medienmenschen und das Erbe der DDR von Bianca Kellner-Zotz und Michael Mayen. Nun gut, wenn Sie, liebe Beitragszahlende, das Medienmagazin regelmäßig verfolgen, dann kennen Sie ja schon mal einen Ostmedienmenschen mit meiner Person. Ich begrüße jetzt in der Leitung Mitautorin und Herausgeberin zusammen mit Michael Mayen des Buches Wir sind die anderen, die schon bereits genannte Bianca Kellner-Zotz. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo Herr Wagner, danke für die Einladung.
Was haben Sie denn mehr als 30 Jahre nach dem Beitritt der DDR an ostdeutschen Medienmenschen interessant gefunden?
Ja, zunächst einmal bin ich ganz ehrlich, ich bin eine absolut bayerische Pflanze und hatte erstmal wenig damit zu tun mit dem Thema. Aber mein Chef ist ostsozialisiert, war auch noch am Roten Kloster in Leipzig auf der Journalistenschule und hat mir immer viel erzählt, wie dort Journalismus unterrichtet worden ist. Und als das Forschungsprojekt dann kam, war ich Feuer und Flamme. Also ich wollte dann unbedingt was lernen darüber, wie ostsozialisierte Medienmenschen ticken und wo der Unterschied zum Westen ist. Und wir haben schon einige Unterschiede gefunden und ich habe stark profitiert von diesem Projekt.
Sie haben in Freising Abitur gemacht, also 30 Kilometer nördlich von München etwa. Haben denn bayerische Medienmenschen nicht auch einen anderen Blick als Ostdeutsche oder Norddeutsche?
Ja, das ist sicherlich so, aber wir haben natürlich denselben Bonner Republikblick, würde ich jetzt mal sagen. Also dieselbe Westintegration. Also ich hatte den völligen Diktaturblick auf die DDR. Und ich weiß noch, als kurz nach dem Mauerfall ein aus dem Osten zugezogener Mitschüler in die Klasse kam, dass mir der einfach nur komisch vorkam. Er hat sich anders angezogen, hat anders gesprochen. Der Habitus war völlig anders. Und obwohl er so anders war, habe ich mich gar nicht dafür interessiert, sondern bin davon ausgegangen, der passt sich jetzt schnell an. Und das ist auch so passiert. Er hat sehr schnell dieselben Hosen getragen und sich genauso dieselben Diskos besucht etc. Also er hat sich sehr schnell angepasst und habe das überhaupt nicht genutzt. Also es tut mir heute sehr leid, dass ich diese Möglichkeit, da was zu erfahren, aus erster Hand über die DDR zu erfahren, über die Lebenswirklichkeit, über den Alltag, dass ich das nicht genutzt habe. Und naja, ich konnte es ja jetzt nachholen.
Ja, Sie haben es nachgeholt, aber das ist ja erstmal nur ein privates Interesse, Ihre Person betreffend, weil Sie damals die Neugier nicht gestillt haben. Gibt es denn darüber hinaus einen medienwissenschaftlichen Aspekt, der uns heute noch nützen könnte?
Absolut. Also wir sehen ja schlichtweg, dass die DDR bis heute strukturell nachwirkt. Im Osten sind einfach noch Unterschiede zu spüren zu Westdeutschland. Wir können mal rein ökonomisch anfangen. Die Ostdeutschen besitzen weniger. Sie haben weniger Vermögen und auch immer noch weniger Einkommen im Schnitt. Aber auch kulturell sind die Unterschiede noch groß. Sie sind wesentlich kritischer gegenüber Politik und Medien. Sie gehen viel häufiger auf die Straße, wenn sie nicht einverstanden sind mit der Politik. Und gleichzeitig dominieren in den Medien aber, und ich bin ja nun Kommunikationswissenschaftlerin, die westdeutschen Stimmen. Also die Ostdeutschen fühlen sich nicht repräsentiert, in den Medien schon gar nicht, was sich zum Beispiel darin ausdrückt, dass die FAZ etwa nur 3,4% ihrer Auflage im Osten verkauft. Also die Ostdeutschen sehen sich nicht in den überregionalen Leitmedien und konsumieren sie dann auch nicht.
Wie sind Sie denn nun methodisch wissenschaftlich vorgegangen, um sozusagen sich diesem Phänomen des Medienossis zu nähern? Ja. Ich habe gelesen in Ihrem Buch natürlich einige Interviews gemacht, aber das muss ja trotzdem irgendwie so wissenschaftlich exakt sein, dass das nicht nur eine Anekdotensammlung wird.
Ja, völlig richtig. Also wir haben natürlich uns vorher theoretisch überlegt, was gibt es alles im kommunikationswissenschaftlichen Bereich zu Unterschieden in Medienrezeption, im Journalismus. Das hat tatsächlich in den letzten Jahren so ein bisschen gelitten, weil man ja gedacht hat, Journalismus erfordert eine bestimmte Professionalität, in der einfach der individuelle Blick oder der Habitus die Erziehung, mit der man aufgewachsen ist, nicht mehr so die Rolle spielt. Und dann hat man so den Akteur ein bisschen zurückgedrängt, also diesen berühmten Mr. Gates. Also es gibt da eine Studie aus den Anfängen der Journalismusforschung, wo man sich angeschaut hat, wie ein Redakteur Nachrichten auswählt. Das war dieser Mr. Gates. Und er hat eben sehr wohl Nachrichten reingenommen, die ihn persönlich interessiert haben. Das hat natürlich abgenommen über die Professionalisierung, über ja, DPA, sag ich jetzt mal, also Nachrichtenagenturen und diese ganzen Geschichten. Und dann hat man diesen Mr. Gates ein bisschen vergessen. Und wir haben jetzt den Mr. Gates wieder reingeholt und haben gesagt, wir glauben, dass es so etwas wie einen Ostblick gibt. Das ist unser theoretischer Zugang quasi, der aus dem Habitus, aus soziokulturellen Aspekten besteht. Und die müssten sich in den Themen und auch in der Aufbearbeitung der Themen wiederfinden. Und wir haben also quasi die Interviews geführt, ja, die wir auch nach Aspekten der Generationen ausgewählt haben. Also unsere Gesprächspartner sind aus einer Generation, die noch in der DDR sozialisiert ist, die also zumindest dort noch die Schule besucht haben. Viele sind dort auch noch im Beruf gewesen und dann den Mauerfall erlebt haben. Das war wichtig für uns, dass wir das da rausholen und dass die auch nachher noch im Medienbereich gearbeitet haben, sodass sie also beide Medienbereiche erlebt haben und da etwas darüber sagen konnten. Das waren die Interviews und gleichzeitig haben wir uns die Medienprodukte angesehen, die von diesen Medienmenschen kommen, von Büchern über Zeitungsartikel bis hin zu Filmen und auch Liedtexten.
Was ist denn jetzt nun Ihr Befund, dass es Medien-Ossis gibt? Das ist ja klar, dass die natürlich ihre Biografie mitbringen, auch irgendwie. Aber können Sie da so eine oder zwei Thesen nennen?
Also wir haben schon festgestellt, dass es einfach sehr starke Parallelen gibt. Das hat eben mit der Sozialisation zu tun, natürlich. Beispielsweise sind Ostdeutsche schon sehr früh politisiert worden, sind sehr früh mit den Wandzeitungen etwa in Kontakt gekommen. Das habe ich als Westdeutsche überhaupt nicht gekannt.
Ich war auch Wandzeitungsredakteur übrigens. Ja.
Ja, wie viele meiner Interviewpartner habe ich also viel auch gelernt. Das gab es bei uns nicht. Oder auch die Erfahrung in der FDJ zu sein, also dort ja sehr früh in die Politik eingebunden zu sein, aber gleichzeitig auch dieses Gemeinschaftserlebnis, also auch sehr früh auf eine elitäre Gesellschaft ausgerichtet, weniger Wettbewerb, mehr Gemeinsames, das wirkt auch bis heute fort. Mir haben ganz, ganz viele Interviewpartner erzählt, dass es immer darauf ankommt, dass das Team funktioniert. Die Schauspielerin möchte Ensemblespielerin sein und eben keine, die sich selbst produziert und ständig im Rampenlicht steht. Also diese egalitäre Gesellschaft ist ein wichtiger Aspekt. Dann auch die Ablehnung einer verordneten Gesinnung, weil diese Erfahrung einfach auch noch fortwirkt. Man möchte sich keine Sprachvorschriften machen lassen, man möchte sich keine Meinungskorridore geben lassen. Das ist irgendwie, das steckt einfach noch drin. Dann auch dieses gemeinsame Bildungssystem, dass man bis zur 10. Klasse miteinander zur Schule gegangen ist, dass Arbeiter- und Akademikerkinder zusammen waren. Auch das hat eine große Rolle gespielt und das spüren wir bis heute. Und so wählen sie auch ihre Themen und aus und möchten sie auch akzentuieren. Ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen. Sabine Rennefanz, die ja lange bei der Berliner Zeitung war, hat dort auch eine Themenreihe gemacht wie sehen wir heute die Zeit von damals? Und sie hat dann ihr Buch Eisenkinder auch geschrieben, aus diesem Impetus heraus, dass sie einen Gegendiskurs aufmachen wollte, gegen diesen westlichen Blick, im Osten sind alles nur Nazis, AfD-Wähler und demokratieunfähig. Ja. Und ähnlich ist es mir gegangen mit einem Filmemacher, der eigentlich nie Ostthemen machen wollte und dann sich so geärgert hat über diese westlichen Filme, die immer dieselbe Ossi-Geschichte erzählen, dass er sagt, jetzt mache ich mal aus meiner Perspektive einen Ostfilm. Und der ist einfach dann anders, weil er die Menschen sehr viel empathischer sieht und weil er viel mehr in die Lebenswirklichkeit einsteigt und nicht nur das Diktaturnarrativ akzentuiert.
Nun steht ja der RBB vor einer neuen Intendantin oder einem neuen Intendanten. Man hatte aus Brandenburg zumindest gehört, aus der Staatskanzlei, dass man sich da eher eine Führungspersönlichkeit mit Brandenburger Biografie wünscht, was ja, wenn man heute erwachsen ist, also zumindest Intendant werden kann, dann doch schon heißt, so ein bisschen DDR müsste man mitbekommen haben. Würden Sie das aufgrund Ihrer Forschungsergebnisse eher empfehlen, dass der RBB mal jemand mit einer DDR-Biografie an die Spitze wählt?
Also ich fände es absolut zeitgemäß und das wäre ein Geschenk der Stunde, sage ich mal, wenn jemand mit Ostblick kommen würde. Ich kann ja nur Marion Brasch zitieren, die mir während eines Interviews gesagt hat, es gibt nicht den Ostblick, aber es gibt meinen Ostblick und der beeinflusst mich genauso wie mein Geschlecht. Also man sollte einfach berücksichtigen, dass es in der heutigen Zeit diese vielfältigen Perspektiven braucht und dass die Lebensrealität eines Großteils der deutschen Bevölkerung, also es ist ja, das ist, wird immer so dargestellt, als wenn das immer noch wird es so dargestellt, als wenn das so ein Anhängsel wäre. Nein, das ist eine große Gruppe der deutschen Bevölkerung und diese Lebensrealität sollte berücksichtigt sein und das kann jemand besser, der diesen Ostblick mitbringt.
Meint Bianca Kellner-Zotz, die gemeinsam mit Michael Mayen das Buch geschrieben hat und anderen, wir sind die anderen, ostdeutsche Medienmenschen und das Erbe der DDR, erschienen im Herbert von Harlem Verlag Köln, erschienen am 29. März 2023, also ganz frisch auf dem Markt, kann man als Taschenbuch erwerben für 37 Euro. Es sind 552 Seiten, also das ist schon geballte Forschungsarbeit und wenn man das E-Book bevorzugt oder auch jetzt schnell durch unsere Anregung vielleicht runterladen möchte. Es gibt es für 31,99 Euro. Bianca Kellner-Zott, vielen Dank dafür, dass Sie das Buch geschrieben haben und hier auch im Medienmagazin darüber Auskunft gegeben haben. Vielen Dank.
Vielen Dank.